Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Schönen Montagabend, mein Name ist Tom Giesler. Wir machen einen kleinen Ausflug diese Stunde. Und zwar gehen wir schauen, wie es so zu und her geht in der Teppichetage, in den Geschäftsleitungen, in dieser Mannenwelt, wo die Frauen draussen bleiben müssen. Ausser sie sind die Assistentin vom Chef oder sie stehen als Frau vom Chef, als Kramz. Familienfoto auf dem grossen Mahagoni-Pult vom Chef. Das wäre jetzt der Moment, wo sie müssten Einspruch erheben. Macht sie nicht. Zu Gast ist Petra Jenner, seit einem Jahr oberste Chefin von Microsoft Schweiz. So ein bisschen der Gegenentwurf vom patriarchalen Cheftyp, kann man das so sagen?
Ja, weiß ich nicht, ob ich der Gegenentwurf bin, aber ich bin auf jeden Fall die Frau, die es dahin geschafft hat. Das kann ich sagen. Und ich würde sagen, ich unterscheide mich wahrscheinlich auch nicht sehr von meinen männlichen Kollegen, außer das Aussehen. Ne?
Und der Mahagoni.
Ja, Mahagoni muss nicht sein. Ich habe keinen eigenen Pult mehr.
Wie sieht dann das Ambiente auf der Chefetage von einer Firma aus, die geführt wird von einer Frau? Ich habe es extra ein bisschen plakativ natürlich.
Ja.
So ein bisschen die Madman-Welt skizziert, die Welt aus den 60er Jahren von gradierten Macho-Männern. Wie sieht es dann bei Ihnen aus?
Also bei uns sieht es auch nicht viel anders aus, als Sie das sonst vielleicht kennen, außer wir sind natürlich etwas fortschrittlicher. Wir leben nicht nur die neue Arbeitswelt in unseren Gedanken, sondern wir leben sie auch täglich in unseren Räumlichkeiten. Wir legen sehr großen Wert darauf, Gemeinschaft und einen Ort der Begegnung zu haben. Das ist aus meiner Sicht auch das, was vielleicht etwas, was die weiblichen Eigenschaften stärker unterstützt, dass wir versuchen, unsere Kunden, unsere Partner und auch unsere Mitarbeiter stärker miteinander in Kommunikation zu treten. Und so ist unser Bürogebäude gestaltet. Ich persönlich finde, dass wir sehr kreative Ansätze haben, die allerdings von den männlichen Kollegen getragen werden.
Wie muss man sich das vorstellen? Also die Teppichetage, die gibt es bei Ihnen in der Firma so nicht mehr.
Nein, es gibt keine Teppichetage. Also wir haben überall Teppich, aber die Räumlichkeiten sind für alle zu gebrauchen. Ich selber habe kein eigenes Büro. Ich arbeite vorwiegend in Besprechungsräumen, wie wahrscheinlich ein Großteil meiner Mitarbeiter auch. Und das Einzige, was mich vielleicht unterscheidet von den Damen und Herren, die sonst bei uns arbeiten, ist, dass ich meine Assistentin in der Regel in der vierten Etage finde und die dort ihren festen Platz hat und ich dann in der Regel auch relativ in der Nähe bin. Ansonsten habe ich kein festes Büro.
Wir kommen nicht per Zufall zum weiblichen Ansatz von Führung. Sie sind nicht nur Chefin von Microsoft Schweiz, Sie sind auch frischgebackene Buchautorin.
Ja.
Mit Verstand und Herz heisst das Buch. Untertitel «Authentisch und erfolgreich. Führungskraft ist weiblich».
Mhm.
Heisst das, die Frau ist der bessere Chef?
Das heißt es nicht, sondern was es heißt, ist, dass wir auf die weiblichen, auf die weichen Faktoren stärker eingehen müssen. Und ich glaube, dass da die neue Führungskraft darin liegen wird. Und ich denke, dass als Frau habe ich es natürlich leicht, jetzt etwas leichter vielleicht das vorzuleben und auch ins Unternehmen einzubringen und so die Ermutigung so für die Herren auch zu bringen, dass sie die weicheren Faktoren leben dürfen und leben können, um dann sozusagen einen besseren Ausgleich in den Unternehmen zu schaffen und das Ganze, ich sag mal, menschlicher und damit auch lebenswürdiger zu gestalten.
Jetzt müssen wir ein bisschen konkret werden. Was heißt weichere Faktoren? Empathie.
Ja, Empathie. Empathie ist mir sehr wichtig. Es ist etwas, auf den Menschen einzugehen, ihn nicht nur als Mitarbeiter zu sehen, sondern wirklich als Menschen zu sehen, zu verstehen, was sind seine oder ihre Beweggründe, auch wirklich zu verstehen, wofür interessiert sich dieser Mensch, was möchte er erreichen und demzufolge eben auch dafür zu sorgen, ihn oder sie in ein entsprechendes Umfeld oder in eine richtige Position zu bringen. Und oft ist es ja so, dass sie gute Mitarbeiter haben, die aber oft auch in falschen Positionen sind. Und ein Weg, das herauszufinden, ist einfach auch wirklich, sich intensiv mit dem Menschen auseinanderzusetzen. Dafür braucht es Empathie.
Wie muss man sich das vorstellen? Das heisst, Petra Jenner als Chefin von 570, 580 Mitarbeiter sind das jetzt, glaube ich. Bei Microsoft gehen sie Tag für Tag von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter und erkundigen sich nach dem persönlichen Empfinden von jedem Einzelnen.
Also wenn ich das zeitlich einrichten könnte, würde ich das tun. Darf aber sagen, dass das natürlich nicht so ist, sondern es gilt natürlich, dass ein Modell zu finden, wo ich das über mein Führungsteam und mit meinen gesamten Führungskräften auch umsetzen kann. Das reicht nicht, wenn ich das mache. Ich sage das auch ganz offen, das ist etwas, was muss von vielen Führungskräften gelebt werden. Es muss natürlich einer vorleben und ich hoffe, dass ich das vorleben konnte bis jetzt und das auch noch weiter tun kann und auch noch besser werde darin.
Dass auch Männer die weiblichen Faktoren dann vorleben.
Ja, natürlich. Und auch die Männer lernen, sich mit diesem, also das zuzulassen. Und ich habe festgestellt, das geht wunderbar. Also das dringt dann nach einer Zeit auch in das Unternehmen vor und wird dann auch, hoffe ich, die meisten Mitarbeiter erreichen. Es geht mir manchmal nicht schnell genug, aber das ist halt auch ein Prozess. Also etwas ändert man nicht über Nacht.
Aber Zeit ist doch ein wichtiges Kriterium bei Umsetzung von empathischen, von weicheren Faktoren,
ja, in Führung.
Ich stelle mir vor, wenn man einfach über alle Köpfe hinweg kann entscheiden, dann geht das viel schneller, als wenn man überall noch Meinungen einholt und Befindlichkeiten abklärt.
Das ist richtig. Das könnte man so vermuten und wahrscheinlich jemand, der es oberflächlich betrachtet, wird sagen, also das ist ja kein effizienter Führungsstil. Das ist auch das, was die Kritiker sicherlich anführen werden. Was ich dann sage, ist es relativ einfach. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Praxis. Kennen Sie diese Besprechung, wo stundenlang um ein Thema herum diskutiert und gekreist wird und man nicht wirklich zum Ergebnis kommt?
Aber jeder kann sich einbringen.
Jeder darf sich einbringen. Man kommt und kommt nicht zum Ergebnis. Entweder ist nicht genügend Engagement dabei oder man ist sich unschlüssig oder drei kritisieren irgendwelche Vorstöße eines Kollegen. All diese Besprechungen könnte man teilweise auch verkürzen, wenn das ein oder andere vielleicht zwischenmenschliche, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den Streithähnen vorher geklärt ist. Also was ich einmal aus der Praxis erleben durfte, das war allerdings in meiner Vorzeit, ich habe immer wieder die gleichen Themen gehabt. Die wurden immer lange diskutiert und irgendwann habe ich mich gefragt, wieso diskutieren wir die ganze Zeit? Eigentlich hatten wir es schon anders besprochen und entschieden. Das hat dazu geführt, dass ich erkannt habe, irgendwas anderes muss dabei sein. Das war eigentlich der Startschuss, mich mit der Führungskultur anders auseinanderzusetzen. Das Ende vom Lied war, es waren zwei, die sich die ganze Zeit gestritten hatten, aber es nicht ausgesprochen haben. Da war die ganze Zeit ein Konflikt, der nicht ausgetragen wurde zwischen den beiden. Und die haben auf unterschiedliche Art und Weise reagiert. Und nachdem das aufgelöst war, wurden die Meetings sehr viel kürzer und die Entscheidungen gingen sehr viel schneller. Mit anderen Worten, wenn Sie, ich sag mal, emotional geklärte Verhältnisse haben in einer Führungsriege oder überhaupt zwischen den Mitarbeitern, dann ist es vielleicht am Anfang etwas aufwendiger, aber dann in der Summe sehr viel schneller.
Intuition ist auch ein Begriff, wo Sie gerne brauchen, im Zusammenhang mit Ihrer Art, ein Unternehmen zu leiten. Das heisst, zum Bauch aus entscheiden, übersetzt.
Das heisst nicht, aus dem Bauch heraus zu entscheiden, sondern das heisst, auf den Bauch zu hören. Das ist für mich ein Unterschied. Auf den Bauch zu hören, es ist so, Sie können 90% Faktenlage haben und dann fehlen 10%. Und das ist zum Beispiel, wenn Sie in die Zukunft hinaus planen wollen. Was machen Sie dann? Dann gehen Sie hin und Sie können die Zukunft aber nicht an Zahlen und an Analysen festmachen. Dann können Sie sagen, okay, es gibt bestimmte Bereiche, die man aus der Vergangenheit kennt, analysieren kann. Und die anderen 10%, da gilt es dann am Ende, alle, ich sag mal, Möglichkeiten auszuloten, die man hat. Und dann wird am Ende wahrscheinlich, und das würde wahrscheinlich kaum einer zugeben, das Bauchgefühl entscheiden, ob man rechts oder links oder vielleicht doch geradeaus geht.
Dann machen Sie aber eigentlich so gesehen nichts anderes, als der alte Patriarch, der alte Patron, der Unternehmer immer schon gemacht hat.
Ich glaube,
aber sehr autoritär entschieden hat, aber schlussendlich auch oftmals auf sein Bauchgefühl gelöst hat.
Ich kann nicht beurteilen, wie die anderen geführt haben, ob sie patriarchalisch deswegen geführt haben. Ich würde das nicht unbedingt mit dem Führungsstil gleichsetzen. Ich glaube, dass fast alle Führungskräfte, überhaupt alle Menschen, die Entscheidungen treffen, auch wenn sie einfach eine Kaufentscheidung treffen, am Ende aus dem Bauch heraus, dass die letzte Entscheid wird aus dem Bauch heraus getroffen.
Drum mit Verstand und Herz und nicht mit Herz und Verstand. Also der Verstand steht auch im Buchtitel noch an erster Stelle.
Ja, gehört auch dazu.
Sie gehen noch ein bisschen weiter. Sie haben Ihrem Umfeld als Berater, wenn ich das im Buch entnehme, einen Wirtschaftsastrolog. Mhm. Ich muss mir zuerst klären, was ist Wirtschaftsastrologie?
Ja, es ist ein Astrologe, der viele Unternehmen in der Wirtschaft schon beraten hat und sich eben auch sehr stark mit Unternehmensgründungen und bestimmten unternehmensinternen Themen, wie zum Beispiel, wie sieht eine gute Organisation aus, beschäftigt hat. Und deswegen Wirtschaftsastrologe.
Aufgrund von Sternenkonstellationen? Also gewisse Momente, gewisse Zeitpunkte besser sind, gewisse Entscheidungen zu treffen als andere? Oder wie muss ich das vorstellen?
Ich würde das einfach daran festmachen. Es gibt gute Zeiten für Entscheidungen. Und Astrologie kann einem eine Orientierung geben, ob für bestimmte Entscheidungen eine gute Zeitqualität vorhanden ist. Und die Astrologie ist durchaus etwas, was in der Politik, auch in anderen Bereichen, doch häufiger zum Einsatz kommt, als man es vermutet.
Und, wo zum Beispiel? Wo kommt Astrologie also noch gibt, zur
in der Politik, wo man es nicht wissen? Es gibt zum Beispiel, also, wo man es nicht weiß, also ich weiß, dass es zum Beispiel in der amerikanischen Politik, Ronald Reagan hat über viele Jahre Astrologen bemüht, um wichtige politische Entscheidungen auf einer anderen Ebene zu validieren. Und darüber gibt es auch, glaube ich, sogar ein Buch, wenn ich mich nicht irre. Und das heißt also, es gibt durchaus Beispiele. Ich weiß, dass einige Prominente, auch im Fußball zum Beispiel, sich der Astrologie bedient haben. Und das ist auch durchaus etwas, was man berücksichtigen kann. Was ja nicht bedeutet, dass man sein ganzes Leben oder seine wichtigen Entscheidungen ausschließlich darauf fußen lässt. Aber es ist ein weiterer Baustein in einer Entscheidungsfindung.
Was Sie aber auch erklären, Ihren Geschäftsleitungskollegen gegenüber. Also, wie haben Sie reagiert, wo Petra Jenner gekommen ist und gefunden hat, aus astrologischer Perspektive macht die Entscheidung jetzt so noch nicht Sinn, wir müssen noch
also so
zwei Wochen warten?
Also es ist nicht so, dass ich jetzt den Astrologen für die täglichen Entscheidungen bemühe. Wenn das so rübergekommen ist, dann ist das wahrscheinlich falsch.
Und ich weiß es nicht, darum
interessiert mich. Nein, also das ist sicherlich nicht das, was ich tue und das ist auch nicht so, wie wir arbeiten. Es ist einfach, um zu verstehen, welche Möglichkeiten, welche Herausforderungen kann es geben, um sich einfach vorzubereiten und einfach andere Eventualitäten anzuschauen. Und ich bemühe das auch nicht für jede Unternehmenssituation, aber es ist ein weiterer Baustein, den man bemühen kann. Und mir ist es einfach wichtig, es gibt viele Führungskräfte, die relativ beratungsresistent sind oder sich dann auf überhaupt keinen Berater verlassen. Ich möchte verschiedene Meinungen und Perspektiven haben. Ich glaube, dann ist man gut ausgerüstet, um gute Entscheidungen zu treffen.
Jetzt kommen wir schon auf den langsam, wo man kann sagen, doch, das ist ein spezielleren Ansatz noch. Das mit dem Bauchgefühl würde ich jetzt am alten Patron auch noch unterstellen, am Patriarchalen. Das mit der Astrologie würde sich der wahrscheinlich, wenn er es dann zur Rate zieht, nicht offen zugestehen. Sind Sie konfrontiert worden schon mit einem Vorurteil, eine Gespürschmittante zu sein oder fast schon esoterisch irgendwo in einer Ecke versorgt zu werden? Ich meine, da reagiert jetzt nicht jeder total verständnisvoll.
Nein, also so ich habe die auch meine Mitarbeiter selten damit direkt konfrontiert. Ja. Und wenn es jemand interessiert hat, kann man das sicherlich thematisieren. Aber ich habe das in den seltenen Fällen, also für Entscheidungen zum Beispiel, heraufbeschworen. Ich habe das mehr, wenn ich das genutzt habe, für Konstellationen von Teams zum Beispiel gesehen. Weil eins ist sicher, ich meine, wir reden immer über Diversity, ja, Gender Diversity, Frauenquoten und Co. Und Diversity heißt auch, dass sie unterschiedlich qualifizierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Hause haben. Nur wenn das der Fall ist und eine mögliche Vielfalt abdecken, dann haben sie auch sich richtig aufgestellt für die Zukunft. Und die Astrologie oder zumindest kann man sagen, die einzelnen Sternenkonstellationen bestimmter Personen können bestimmte Aspekte verstärken in einem Unternehmen oder eben auch abschwächen. Ja, das ist der Hintergrund dafür. Das ist jetzt sehr einfach gesprochen. Es ist auch nicht so, dass ich jeden und jeden Tag den Astrologen bemühe oder so. Es ist für mich einfach ein Aspekt, den man berücksichtigen kann. Aber es gibt durchaus weitere.
Auf die weiteren kommen wir noch. Sie haben mal gesagt, in der Schweiz kommen Führungseigenschaften von einer Frau besser an als in anderen Ländern. Also die weichen Faktoren, die sie auch propagieren. Wieso ist das so?
Also wenn es dann so ist? Ich glaube, ich, ich würde es jetzt nicht an den weichen Faktoren festmachen, sondern ich glaube generell, die Schweiz ist ein Land, das sich durch direkte Demokratie auszeichnet und dass generell jeder beteiligt sein möchte. Und mein Führungsstil, der eher partizipativ ist, ermöglicht eben auch genau diese Art, ein Unternehmen zu führen. Von daher würde ich sagen, generell ist der Führungsstil, den ich primär anwende, schon ein Führungsstil, der für die Schweiz passend oder passender ist vielleicht als in Deutschland oder in Österreich.
Also, dass es neben dem IT-Fachmann bei Microsoft auch der Astrolog vertreibt und dass es neben ganz vielen Männern in der Führungsetage vielleicht auch immer noch die eine oder andere Frau vertreibt. Ja. Wieso ist es denn so, dass in der Schweiz im Vergleich mit den Nachbarländern unterdurchschnittlich viel Chefinnen gibt?
Also ich
gemessen
glaube,
an der Zahl von geführten Mitarbeitern?
Das ist schwierig, woran das liegt. Das liegt sicherlich nicht an der Qualifikation der Frau. Und das glaube ich auch nicht, dass es daran liegt, dass es am Klima in den Unternehmen ausschließlich liegt. Ich glaube, dass es schon auch noch ein bisschen so gesellschaftliche Themen gibt, dass schon auch viele Frauen gerne, wenn es um die Frage Familie oder Kind geht, also Familie oder Beruf geht, sich dann eher für das Kind entscheiden. Das ist schon ein bisschen auch noch so eine gewisse Erwartungshaltung da. Oder eben, dass es für die Frauen vielleicht auch nicht so attraktiv ist, sich dann sozusagen neben einem Kind noch beruflich zu engagieren. Das ist schon etwas, was in der Schweiz etwas stärker ausgeprägt ist als in den anderen Ländern, denen ich gearbeitet habe. Und ich habe festgestellt, es ist schon in der Führungsetage schon etwas, es geht dort noch etwas kühler zu. Also es ist schon
weniger warmherzig.
Ja,
genau. Weniger empathisch.
Weniger empathisch. Es ist sehr präzise, sehr an Zahlen und Fakten orientiert. Das ist etwas, was sicherlich der einen oder anderen Frau manchmal auch vielleicht nicht so gefällt. Das könnte ich mir gut erklären. Ist aber jetzt nicht in irgendwelchen Studien zu belegen, ja.
Aber wir haben noch genug Zeit, in dieser Sendung weiter das Thema zu vertiefen. Die Petra Jenner, zu Gast im Fokus auf DRS3. Es braucht mehr weiblichen Einfluss in der Wirtschaft, sagt sie. Das heisst, es braucht auch mehr Frauen in Führungspositionen. Warum die Petra Jenner trotzdem gegen die schon angesprochene Frauenquote ist, das besprechen wir gerade. Wir möchten jetzt das erste Stück Musik hören, das sie uns mitgebracht haben. «Woman» von John Lennon. Mhm. Das ist ein Lied, wo es genau um die weiblichen Stärken eigentlich geht. Haben Sie das als Teenager schon gut gefunden? Ist es ja alles Anfang 80er Jahre, da sind Sie Teenager gewesen?
Ja, also ich habe es damals sicherlich nicht so wahrgenommen wie heute. Ich finde, John Lennon war schon ein sehr progressiver Mensch zu seiner Zeit, hat ja viele Dinge ausprobiert auch. Und das hat mich eigentlich an John Lennon immer fasziniert.
Woman. Eine Liebeserklärung von John Lennon an seine Frau Yoko Ono und an die Frau im Allgemeinen. Und es bräuchte eben genau mehr von diesen Frauen, auch in der Führungsetage von grossen Unternehmen. Das fordert mein heutiger Gast im Fokus hier auf DRS3, Petra Jenner. Sie selber ist so eine Frau in einer Führungsposition. Sie ist Chefin von Microsoft Schweiz und hat ein Buch geschrieben, wo sie These vertritt, dass unsere Wirtschaft wird ausbrennen und scheitern, wenn sie weiter vor allem von Männern geführt wird. Mhm. Petra Jenner. Wieso sind Sie denn gegen gesetzliche Frauenquoten? So würde man die Unternehmen zwingen, mehr Frauen einzustellen? Also das wäre ja in Ihrem Sinn eigentlich.
Theoretisch gesprochen schon. In der Praxis würde eine Frauenquote dazu führen, dass es nicht wirklich was verändert. Also ich kann Ihnen aus der Praxis sagen, und ich glaube, das ist das, was zählt, dass Unternehmen, die sich ambitionierte Ziele gesetzt haben, Frauen zu fördern und Frauenquoten haben für Management oder auch für andere Bereiche, diese Quoten schwer erreichen können, weil es nach wie vor nicht genügend Frauen gibt, die sie überhaupt ausfüllen könnten. Das ist das eine. Aber der Grund, warum ich dagegen bin, ist, weil ich glaube, dass wir an der Ursache, also an der Wirkung arbeiten, aber nicht an der Ursache. Und wir müssen an der Ursache arbeiten. Das heißt, wir müssen eine bessere Vereinbarkeit für die Familie und für den Beruf schaffen, damit Frauen eine bessere Work-Life-Balance auch realisieren können. Und wir müssen diese weicheren Faktoren, die Empathie und andere Elemente, besseres Zuhören, besseren Umgang miteinander pflegen, um das Klima nach wie vor im Unternehmen zu verbessern. Und damit wird es dann auch wirklich nachhaltiger und die Frauen fühlen sich aufgehobener in den Unternehmen und werden dann wahrscheinlich auch ganz von alleine kommen, ohne Frauenquote.
Sie sagen, es gibt nicht genug qualifizierte Frauen, um all die Jobs abzudecken, die dann mit einer Quote gefordert werden. Es gibt ja, also für mindestens gleich viele Studienabgängerinnen wie Studienabgänger.
Ja, das stimmt. Aber es gibt in vielen Bereichen bei uns, also wenn Sie jetzt von Führungspositionen sprechen, kann ich Ihnen sicher sagen, haben wir große Herausforderungen, Frauen zu finden. Und das ist nach wie vor ein Thema. Also die wirklich dann auch in der ersten oder in der zweiten Reihe stehen, das ist eine echte Herausforderung. Es gibt zum Glück welche bei uns, aber es gibt lange nicht genug.
Ich stelle fest, die Frauen oder ganz viele Frauen, die in Führungspositionen sind, sind ja gegen Quote. Ist das ein Zufall? Also Sie sagen mir jetzt wahrscheinlich, weil Sie aus der Praxis wissen, dass eine Quote schwer erreichbar ist. Man könnte auch sagen, die Frauen, die es schon geschafft haben, die brauchen keine Quote mehr.
Ja, ich finde einfach, es sollte so sein, dass die Qualität und die Qualifikation entscheidet. Und die Quote ist aus meiner Sicht wirklich nicht das, was in irgendeiner Form diesen Prozess beschleunigt oder mehr Frauen in die Unternehmen holt. Weil schauen Sie sich an, die Realität ist einfach die, dass sie für bestimmte Positionen keine Frauen finden. Die wollen das teilweise auch nicht, obwohl sie es könnten. Die wollen einfach diese Unvereinbarkeit aus ihrer Sicht betrachtet zwischen Familie und Beruf nicht leben. Und da gilt es dann, da müssen wir ansetzen und auch an der Firmenkultur. Und das zusammen wird dazu führen, dass wir automatisch mehr Frauen haben. Und warum ich das sage, ist, weil ich halt weiß, dass eine Frauenquote setzt ungefähr da an, dass jeder annimmt, dass eine Frau es nicht schaffen kann. Das ist absolut nicht der Fall. Und dafür gibt es ja zum Glück auch Beispiele. Und das ist das, was ich damit sagen möchte. Wir brauchen keine Quote, um zu dokumentieren, dass eine Frau es schaffen kann, in irgendeine Führungsetage zu kommen.
Dass die Stigmatisierung nachher nicht besteht, dass jede Frau in einer Führungsposition wahrscheinlich dann einfach die Quotenfrau ist. Ja. Aber was sagen Sie denn den Frauen, die garantiert gleich qualifiziert sind wie ihre männlichen Mitbewerber und den Job aber nicht bekommen, weil man halt auf Führungsseite, auf Unternehmensseite vielleicht auch Angst hat, dass die Frau dann in ein, zwei Jahren dann sich in Babypause verabschiedet. Die Fälle gibt es ja.
Diese Fälle gibt es sicherlich. Aber ich kann nur für das Unternehmen sprechen, in dem ich arbeite und in dem ich gearbeitet habe. Solche Fälle sind mir nicht bekannt. Ja. Wir haben also bei uns, bei Microsoft, ganz viele Frauen gefördert, wissentlich, dass sie eigentlich in einem Alter sind, wo sie jederzeit auch noch Kinder bekommen können und vielleicht auch noch welche wollen. Ich denke, das ist ein bisschen antiquiert, so zu denken. Da gilt es eben, neue Modelle zu finden. Das meine ich mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir haben auch Mütter, die Führungspositionen sind und die eine Vereinbarkeit gefunden haben. Und wir müssen sie als Unternehmen auch dabei unterstützen. Das ist viel wertvoller als die Diskussion über die Frauenquote. Darüber wird aus meiner Sicht aber noch zu wenig gesprochen.
Also wenn Sie jetzt in der Situation sind, dass Sie einen männlichen und einen weiblichen Bewerberin haben, sagen wir beide gleich qualifiziert, sagen wir um die 30, spielt da der Gedanke, dass die Frau eventuell in ein, zwei Jahren mal wieder ausfallen, nur schon der Mutterschaftsurlaub, geht ja doch auch schon ein paar Monate, spielt die Überlegung keine Rolle?
Also in meiner Branche würde mich das sehr wundern, wenn das eine Rolle spielen würde. Bei mir im Unternehmen kann ich sicher sagen, dass das keine Argumentation wäre. Und bei gleicher Qualifikation würde ich sicherlich eine Frau, auch wenn sie Anfang 30 ist und die Gefahr besteht, dass sie eventuell in Mutterschutz geht, immer bevorzugen.
Eventuell haben Sie bald relativ viele Bewerbungen von Frauen auf dem Tisch.
Das hoffen wir.
Ein paar Vorurteile, die ich schon gehört habe, von Frauen über Frauen. Ja. Frauen sind schlechter vernetzt als Männer. Mag das ein Grund sein, wieso dass Frauen es schlechter schaffen, die
Führungspositionen? Deswegen gibt es jetzt mehr Frauennetzwerke denn je. Ich muss gestehen, sicherlich gibt es sehr viele Netzwerke, wo Männer sich treffen, und es gibt sicherlich vergleichsweise wenig Frauennetzwerke. Nur ich muss gestehen, es macht eigentlich keinen Sinn, wenn es Männernetzwerke gibt und Frauennetzwerke. Auch da bin ich wieder dafür, den Ausgleich zu schaffen. Sprich, wenn es ein Netzwerk gibt, wo Männer sind, dass dort Frauen zugelassen sind, und umgekehrt, wo Frauen sind, dass auch Männer zugelassen sind. Das ist viel wichtiger, weil ich glaube, die Einseitigkeit ist in beiden Fällen nicht förderlich. Und Vernetzung, ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, sich zu vernetzen, dass es da manchmal auch geteiltes Leid, Erfahrungsaustausch, hat es in der Karriere geholfen, für mich nicht.
Aber die Erfahrung oder der Eindruck, dass Frauen es noch nicht so gewohnt sind, sich zu vernetzen, das stimmt
aus Ihrer Sicht? Das glaube ich schon, ja.
Frauen sind weniger bereit, für den Beruf private Opfer zu bringen. Das ist ein Vorurteil, ja. Das haben Sie eigentlich jetzt gerade vorher auch bestätigt.
Ja, das ist schon so. Ja, ich würde nicht sagen, Opfer zu bringen, sondern ich würde sagen, dass es für Sie schwer oder fast unvereinbar erscheint, beides, ich sag mal, für Sie machbar unter einen Hut zu bekommen. Und das ist die Herausforderung.
Drittes Vorurteil, und der Begriff kommt nicht von mir, den habe ich tatsächlich so gehört, ist die Stutenbissigkeit. Mhm. Frauen sehen andere Frauen als Rivalinnen, und man schlägt sich eher gegenseitig im Weg und verhindert sich gegenseitig, als dass man sich gegenseitig unterstützt.
Mhm. Ich habe das auch oft gehört. Ich habe es auch selber erleben dürfen oder auch müssen. Ich habe einfach, was ich sagen kann, ist, dass deswegen bin ich auch wieder mal gegen die Frauenquote. Ich glaube, es ist wichtig, den Ausgleich zu haben. Also es ist wichtig, ein gesundes Verhältnis zwischen Mann und Frau zu haben, wie es in der Familie ist, wie es in der Natur Tag und Nacht gibt. So ist es auch extrem wichtig, dass es sowohl Männer als auch Frauen gibt. Es gibt genügend Beispiele in bestimmten Branchen, wo eine Dominanz von Frauen ist und wo bekannt ist, dass diese Stutenbissigkeit existiert. Ich glaube, dass es wichtig ist, den Ausgleich, also das Prinzip des Gleichgewichts oder das Waageprinzip, wie ich es auch bei mir im Buch genannt habe, zu forcieren.
Also Stutenbissigkeit gibt es dort, wo vor allem viele Frauen aufeinander sich gegenseitig postenstreitig machen. Ist es dann nicht auch fast noch angenehm, wenn man umgeben ist von Mann als Frau, weil dann man ja auch eine gewisse Exklusivität hat, etwas Besonderes ist?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht unbedingt immer als Exklusivität und was Besonderes empfunden. Aber es ist sicherlich, am Anfang hat man so den Exotenstatus, der nervt aber nach einer Zeit, weil man dann wirklich schon auch sehr einsam ist am Anfang. Deswegen genieße ich das sehr, wenn ich wirklich Frauen um mich herum habe. Und wie gesagt, ich genieße es aber auch, Männer um mich herum zu haben. Und das ist genau das, wofür ich plädiere, dass am Ende des Tages das Prinzip des Ausgleichs in den Unternehmen geschaffen werden muss. Und da sind wir aus meiner Sicht noch ein bisschen von entfernt.
Ja. Sie haben mal eine Frau als Chefin, und die hat sie entlassen.
Ja.
Hat die zu wenig weibliche Attribute eingebracht in ihre
Führungskultur? Ich sag mal, habe ich gelebte Stutenbissigkeit erlebt. Aber das ist meine persönliche Erfahrung. Das heißt nicht, dass das immer so sein muss.
Ja. Wenn man gesamtschweizerisch schaut, in den grössten Unternehmen von der Schweiz ist der Anteil Frauen in Geschäftsleitungen bei 5%. Mhm. Also auf 19 Geschäftsleitungsmitglieder kommt eine Frau. Microsoft hat von 12 Geschäftsleitungsmitgliedern 4 Frauen. Das ist schon eine Quote, fast schon Frauenquote, verdächtig von 35% knapp. Wieso sind es nicht 6 Frauen, die Hälfte oder 8?
Da hast du ja vollkommen recht. Es wäre wünschenswert und ist wünschenswert. Aber da haben wir genau die Herausforderung. Wir sind dabei, den Führungsnachwuchs entsprechend auszubilden. Und meine Hoffnung ist, dass in den nächsten 1 bis 2 Jahren die ein oder andere Frau auch nochmal die Chance bekommt, in die Geschäftsleitung zu kommen.
Auch Frauen mit Kind.
Sehr gerne. Im Übrigen, meine Personalchefin oder unsere Personalchefin ist eine Mutter mit einem Sohn, und ich finde es extrem super, dass sie das gemacht hat. Und ich habe mich sehr gefreut, weil sie hat vorher 80% Arbeitsmodell, also Arbeitszeitmodell gehabt und hat sich jetzt entschieden, 100% zu arbeiten. Weil meine Erfahrung zum Beispiel auch ist, dass viele Frauen auf weniger Arbeitszeit gehen, aber am Ende des Tages doch 100% leisten. Und ich habe ihr gesagt, für mich ist wichtig, dass sie ihre Aufgabe erfüllen kann. Und ich möchte, dass sie auf 100% geht und auch entsprechend dann kompensiert wird. Und ob sie 80% oder 100% arbeitet, kann ich sowieso nicht nachprüfen. Für mich zählen die Ergebnisse.
Sie selber haben auf Kind verzichtet, bewusst?
Nein, ich habe nicht bewusst auf ein Kind verzichtet. Ich habe ich habe den Kinderwunsch nicht ausleben dürfen. Das ist mir vor Wert geblieben. Ich habe 4 Patenkinder, die ich sehr genieße. Und habe aber viele Freunde, die eben auch Kinder haben und sehe auch bei den Frauen und bei meinen Freundinnen auch, wo da die Herausforderungen sind. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, auf diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärker einzugehen. Und da kann ich sicherlich aus meiner Position einiges bewirken und auch motivieren, neue Wege in der Arbeitszeit zu gehen, sodass die Mütter sich auch um ihre Kinder kümmern können, ohne schlechtes Gewissen und trotz alledem auch ihre Karriere weiterverfolgen können.
Also das ist etwas. Ein Beispiel ist, dass man einfach die Heim schafft, Homeoffice natürlich.
Ja, Homeoffice, was wir schon haben, das reicht aber nicht. Homeoffice ist nur ein Aspekt.
Wichtig, den Chefposten teilen zum Beispiel. Das ist ja, das zwei Frauen, die beide Kinder haben, sich einen Chefposten, ihre Posten.
Mein Posten,
Chefin
ja.
Microsoft Schweiz, ja. Ausgeführt von 2 Frauen.
Also es wäre sicherlich ein interessanter Denkansatz. Ich habe jetzt nur kein Kind, dann müsste ich das Unternehmen verlassen oder zumindest die Schweiz verlassen und dann jemand die Möglichkeit geben. Ich wäre da offen, das auszuprobieren. Ja. Aber das Modell ist mir nicht bekannt. Was ich aber weiß, ist, dass wir einige interessante Projekte in dem Umfeld bei Microsoft haben, in verschiedenen Ländern, wo wir eben auch in der ersten Führungsriege schon Frauen haben, die Kinder haben und eben teilweise eben nur Teilzeit arbeiten und sich das dann teilen mit einer anderen Führungskraft. Das muss nicht immer eine Frau sein, es kann auch ein Mann sein.
Aber Sie könnten sich den Job, den Sie jetzt ausfüllen, rein theoretisch überlegt, wir wollen sie nicht wegbefördern oder sonst vom Unternehmen entfernen, aber dass der Job, den sie ausführen, von 2 Personen ausgeführt wird, weil
das
beide
würde,
privat
das würde
so
gehen,
engagiert sind, dass sie nicht 100% oder 150% können.
Das würde gehen, wenn man das an den jeweiligen Aufgabenbereichen konkret festmacht. Das heißt, man müsste wirklich 2 unterschiedliche Profile suchen. Dann würde es gehen. Also vielleicht eine Frau, die eher nach innen ausgerichtet ist und eine Frau, die dann eher nach außen ausgerichtet ist. Also eine vielleicht eher mit Vertrieb- und Marketing-Hintergrund und eine dann mehr mit Personal-, Finanz-Hintergrund. Dann würde das gehen.
Was sehr auffällt, wenn man gerade über Frauen in Führungsetagen redet, dass die IT-Branche da irgendwie anders steckt als andere Branchen. Wenn man schaut, Hewlett Packard, international und in der Schweiz, ja. IBM, glaube ich, international und in der Schweiz, Facebook, Microsoft Schweiz, alle geführt von Frauen. Was macht die IT-Branche besser in Sachen Frauenförderung als andere Branchen?
Ich glaube, es ist diese Branche hat eine sehr starke Dynamik, ist sehr innovativ und bietet damit auch die Möglichkeit, sich wirklich schnell weiter zu orientieren und ist auch sehr flexibel, eben in Arbeitszeit und diesen, ich sag mal, was die Arbeitszeiten betrifft. Und das bietet natürlich eine gute Voraussetzung, um Frauen dann eben auch zu fördern. Ich denke, dass wir da sehr viel innovativer sind als viele andere Branchen. Ja. Das ist, denke ich, der Hintergrund. Trotz der technischen Eigenschaften, die man vielleicht haben sollte, was aber auch ein Ammenmärchen ist. Ja.
Dass Frauen die nicht haben, die technischen Eigenschaften. Ja. Das ist der Fokus auf der RS3. Mit der Petra Jenner, Chefin von Microsoft Schweiz, vehemente Verfechterin von einer weiblicheren, von einer empathischeren Art, das Unternehmen zu führen. Wieso, dass sie keine Freundin ist von der Angela Merkel, aber umso mehr von Michael Jackson finden wir auch noch zusammen raus. Wir hören uns am Schluss von dieser Sendung einen Jackson-Song an. Jetzt aber einen anderen Musikwunsch von der Petra Jenner, Conquest of Paradise. Vangelis. Ja. We'll be right back. Quest of Paradise, Wunschmusik vom heutigen Fokusgast, der Petra Jenner, Chefin von Microsoft Schweiz. Sie haben sich den Song gewünscht, weil er sie an Siege erinnert. Ja. Wie wichtig ist der Sieg für Sie? Oder anders gefragt, können Sie verlieren?
Also der Sieg ist extrem wichtig. Ich verliere äußerst ungern, immer schon. Sieg gehört dazu. Und wenn man nicht siegen will, dann kann man auch keine Ergebnisse erreichen. Deswegen ist das für mich die Grundvoraussetzung, um ein Unternehmen zu leiten. Und das Siegen gehört einfach dazu. Und das Conquest of Paradise erinnert mich an eine Teamsituation, wo wir aus einer schweren Krise herausgekommen sind und dann eben gemeinsam, nachdem es ein bisschen gedauert hat, dann wirklich einen sehr großen Erfolg erzielt haben. Deswegen mag ich diesen Song auch heute noch sehr gerne.
Sehr pathetisch und sehr symbolisch auch.
Ja.
Sie können nicht so gut verlieren, haben Sie gesagt. Haben Sie darum aufgehört, Autorennen zu fahren? Sind Sie zu schlecht gewesen?
Nein, das war einfach, da gab es verschiedene Gründe. Damals eher finanzielle, muss ich gestehen, weil es ist relativ teuer gewesen und ich hatte keine Möglichkeit, mir das damals zu finanzieren. Oder es war mir nicht wichtig genug, es zu finanzieren. Ja.
Aber
ich würde es gerne heute.
Sich gern in Männerdomäne. Also gerade Autorennen fahren, das ist.
Naja, aber Kunstturnen ist nicht unbedingt die Männerdomäne, oder? Nein, also ich habe immer schon ein Faible für Geschwindigkeit gehabt. Das ist es eher. Und ich mag Schnelligkeit, ich mag schnell Dynamik, deswegen mag ich auch die IT-Branche sehr gerne. Glaube ich, da kommt es eher her.
Sie haben da gerne schnelle Auto.
Ja, ich mag zum Beispiel auch kein Golf spielen, aber liebe Tennis zu spielen. Ja. Also Tennis und Squash wären mir näher als Golf. Das hat nicht so mit Auto und männlich zu tun. Ich glaube, es gibt viele gute Frauen, die Tennis spielen. Ne?
Ja, aber es gibt nicht so viele Frauen, die den Geschwindigkeitsrausch in sich spüren und Porsche fahren.
Ja, aber Sie müssen einfach
ich
sehen...
Ich erkenne da ein gewisses Mackertum doch auch Ihnen.
Ja, das ist...
Ist das falsch?
Das kann man sicherlich interpretieren, ja. Ich würde es einfach so sagen, dann lassen wir es so stehen, da bin ich halt der Macker. Also ich bin in einer gewissen Weise der Macher, wenn man es so interpretiert. Aber mir geht es in dem Fall wirklich um Geschwindigkeit. Und ich habe das immer geliebt, schon als junges Mädchen mich mit Autos zu beschäftigen. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich aus Deutschland komme und in Deutschland das Thema Auto ein etwas doch stärker vertretenes Thema ist als vielleicht in der Schweiz.
Wegen der Autoindustrie oder wegen erfolgreichen Autorennfahrer? Beides.
Beides, ja.
Gibt es abgesehen davon, also Sie vertreten sehr die weibliche Art, ein Unternehmen zu führen. Die weiblichen Attribute sind Ihnen sehr wichtig. Wir haben jetzt ein kleines männliches Attribut gefunden. Gibt es noch andere männliche Eigenschaften, wo Sie sich
prägen? Es gibt schon sicherlich dieser Wettbewerb und Wettkampf. Ja? Also sich dem Wettbewerb zu stellen, das ist schon etwas, was relativ mit männlichen Eigenschaften assoziiert wird. Sich durchzubeißen, durchzuhalten. Ja, das sind schon Dinge, die, glaube ich, auch ein männliches Verhalten auszeichnen und die auch wichtig sind, die in ein Unternehmen genauso hineingehören wie Empathie und, ich sag mal, besseres Zuhören, aktives Zuhören. Das gehört alles zusammen. Und deswegen sage ich ja, es muss männliche Eigenschaften geben und es muss die weiblichen geben. Momentan gibt es noch zu viele männliche und das andere zu wenig. Und wenn beides da ist, dann wird es, glaube ich, eine richtig gute, runde Sache.
Die Mischung macht es.
Ja.
Wir haben so eine Rubrik, Sendereihe, bei der es drei in loser Folge begleiten wir Chefinnen einen Tag lang. Chefsache heisst das. Ja. Unsere Erfahrung ist, die meisten männlichen Führungspersonen starten am Morgen früh mit einer Joggingrunde in den Tag. Mhm. Das scheint irgendwie dazuzugehören. Wie gehen Sie Ihren Tag an?
Nein, ich nicht. Also ich bin erstmal jemand, der etwas, der relativ Schwierigkeiten hat, sehr früh aufzustehen. Aber wenn ich dann früh aufstehen muss, was ich meistens leider muss, dann mache ich erstmal Yoga. Also das ist einfach das, was ich mache. Das gibt mir mehr als zu joggen. Wobei also ich auch gerne mal jogge, aber nicht am frühen Morgen. Und ich denke, alles, was gut ist, um den Kopf frei zu bekommen, ist sicherlich sehr hilfreich, um sich auf den Tag einzustimmen.
Was macht Yoga mit Ihnen am Morgen früh?
Es gibt mir einfach eine Art der, ich komme zur Ruhe, ich ordne meine Gedanken, ich übe bewusst im Nicht-Denken, sondern mich auf meinen Körper zu fokussieren und ich glaube, das ist sehr wertvoll. Das führt dann auch dazu, dass man sich auf bestimmte Begebenheiten in einer Firmensituation auch besser einstellen kann und gibt einem eine gute Haltung. Und deswegen habe ich halt Yoga gewählt. Aber ich kenne viele Frauen auch, die joggen. Und ich kenne auch Männer, die Yoga machen, ob sie es glauben oder nicht. Auch in Führungsetagen.
So Gott.
Auch in der Schweiz.
Kommen wir zurück zu Ihrem Buch mit Verstand und Herz. Ja. Das ist auch eine Art Autobiografie. Sie geben recht viel Persönliches preis. Es ist die Geschichte von dem Autounfall von Freunden von Ihnen, wo Sie zu spät gekommen sind. Die Freunde sind schon ohne Sie losgefahren und haben einen tödlichen Autounfall gehabt. Es gibt die Geschichte von dieser Freundin von Ihnen, die durch ein Gewaltverbrechen ums Leben gekommen ist. Sie redet von einer fatalen, grossen Liebe, von einem besitzergreifenden Mann, wo sie sich müssen befreien daraus. Sie geben recht viel Preis. Sie machen sich da ein bisschen angreifbar. Haben Sie da ein bisschen Angst davor, sich angreifbar zu machen durch das Buch vielleicht?
Also ich denke, also das kann sein, ich hoffe nicht. Ich denke einfach, dass die Dinge, die ich beschrieben habe, habe ich beschrieben auch, um darzustellen, dass auch wenn im Leben nicht immer alles so rund läuft oder es schon mal schwieriger zugeht, dass man trotz alledem durchhalten kann und es auch wirklich dann zu einem Guten noch sich wendet. Ja, es ist so ein bisschen auch, ich erlebe viele junge Führungskräfte oder junge Menschen, die bei der ersten Herausforderung dann wirklich auch recht verzweifelt sind und denken, ja, da komme ich ja nie dahin, wenn mir so etwas passiert oder etwas Ungewöhnliches passiert. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die weit gekommen sind und große Erfolge erzielt haben, häufig auch persönlich auch einige Tiefphasen hatten. Und die habe ich sicherlich gehabt und denke, ein besonderes Verhältnis zur Zeit ist etwas, was sicherlich mein Leben lang geprägt hat. Ja. Und das ist etwas, was mich auch heute in meinem Führungsalltag immer noch begleitet. Ja.
Hat das auch mit Schwäche zeigen zu tun? Also Sie verraten da Sachen, die bis jetzt vielleicht noch niemand gewusst hat, bei Ihnen auch in der Firma, ich nehme an, Ihre Mitarbeiter, wenn sie nicht müssen, dann wären sie sicher freiwillig das Buch natürlich lesen. Aber jetzt die Liebesgeschichte zu dem Mann, wo sehr autoritär und besitzergreifend war, da begegnet Ihnen Menschen jetzt im Betrieb dann im Wissen, meine Chefin, die hat auch mal eine Lebensphase durchlebt, wo sie nicht so souverän war.
Ich glaube, dass jeder Mensch, der bewusst lebt und intensiv lebt, auch Phasen hat, wo es nicht gut gegangen ist. Und ich denke, das gehört auch dazu, sich dem zu stellen. Ich muss gestehen, ob das jetzt die Beziehungsthemen sind oder der Verlust der Freunde, es waren schon besondere Momente in meinem Leben. Das waren so, ich sage immer Knackstellen, wo es auch, oder Wendepunkte, wo es auch hätte sein können, dass eigentlich mein Leben eine ganz andere Richtung verläuft. Und deswegen habe ich sie herausgehoben. Da gibt es noch viele andere Momente. Und ich denke, diese zu überwinden und sich diesen zu stellen, gehört auch dazu und macht auch eine Führungskraft reif. Ja? Und das hat nichts mit Alter zu tun. Reife entsteht aus meiner Sicht auf Basis von Lebenserfahrung. Und ich kenne viele junge Menschen, die hohe Lebenserfahrung haben, weil sie in jungen Jahren viel erlebt haben. Und ich kenne auch ältere Menschen, die wenig Lebenserfahrung haben, zwar im Sinne von Alter, aber nicht unbedingt im Sinne von Bewusstsein.
Das sind also einschneidende Ereignisse in Ihrem Leben, die Sie überwunden haben und daraus aus so etwas gezogen haben. Gibt es auch Ereignisse, die Sie noch nicht überwunden haben und darum nicht einen Eingang gefunden haben in das Buch?
Ich denke, also alles das, was ich geschrieben habe, habe ich überwunden, auch schon vor vielen Jahren. Ich habe es einfach auch aufgeschrieben. Ich habe mit dem Verlag auch darüber geredet. Eigentlich war mir das gar nicht so bewusst, dass das wertvoll sein könnte. Ich habe es dann aus einer anderen Perspektive betrachtet und habe das sozusagen nochmal ins Bewusstsein geholt, um auch den jungen, vor allen Dingen den jungen Menschen den Mut zu machen, einfach durchzuhalten, auch wenn es mal schwierig ist, weil ich kenne kaum eine Karriere, die glatt gelaufen ist. Ja. Heute, es gibt sicherlich immer Dinge, die vielleicht nochmal verarbeitet werden müssen, aber sicherlich nicht die im Buch aufgeführt sind. Ja.
Hat Ihr Vater das Buch schon gelesen?
Ich weiß, dass er Auszüge gelesen hat, aber noch nicht alles, ja.
Und noch kein Feedback gegeben?
Also bis jetzt nicht, nein.
Er war auch Unternehmer, Ihr Vater?
Ja, er war Führungskraft, ja.
Und ist eher jetzt so Unternehmer. Eher so die patriarchale Art und Weise von Führungskraft?
Weniger, nein. Er war schon auch ein Rollenmodell seiner Zeit. Also ich denke, er hat schon auch diese empathische Seite sehr geliebt. Das habe ich ja auch in jungen Jahren miterleben dürfen, wie er mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist. Das hat mich sicherlich geprägt.
Also doch auch eine gewisse Vorbildfunktion,
die Sie... Ja, natürlich, mein Vater hat eine große Vorbildfunktion für mich gehabt, ja.
Gibt es auch weibliche Vorbilder? Ich habe Angela Merkel noch angetönt, ich habe mal gelesen, das ist jetzt nicht so das Rollenmuster, das Sie anstreben.
Nein, das ist...
Das ist ja eine Frau, die es geschafft hat. Das ist ja natürlich, eine der mächtigsten Personen überhaupt von der Welt.
Das stimmt, und ich muss auch sagen, das hat sie sicherlich, also da kann man ihr auch gratulieren. Ich meine, das ist sicherlich eine große Herausforderung, die sie jeden Tag vor sich hat. Es ist aber nicht das, ich sag mal, sie ist für mich deshalb kein Vorbild, weil sie für mich einfach zu wenig Wärme ausstrahlt und irgendwie so ein bisschen, sie wirkt sehr hart, vielleicht ist sie auch hart geworden und musste das auch werden. Das ist für mich deshalb kein Vorbild, weil ich finde, Authentizität gehört heute auch in die Führungsetage. Und ich habe bei Angela Merkel das Gefühl, dass sie nicht authentisch sein konnte, sein durfte, sein will oder was auch immer die Beweggründe sind. Und in der einmaligen Möglichkeit, sie kennenzulernen, hat sie mich auch nicht wirklich im persönlichen Kontakt überzeugt, dass das authentisch ist. Ja. Ich glaube, dass sie schon sehr in ihrer Rolle als Bundeskanzlerin lebt und deswegen ist sie für mich kein Vorbild.
Aber haben Sie Verständnis dafür, dass Frauen, die in Führungspositionen kommen, sei es jetzt wie in Ihrer Form gerade als Staatschefin oder in einer Unternehmung, dass die in so einer Männerwelt sich bewegen, sich darum auch anpassen, sich den Codes hingeben und durch das wie männlicher werden? Sie vertreten da die weibliche Art
Führung. Also ich muss sagen, ich verstehe das sicherlich in Ihrer Position. Ich glaube, sie wird ihre Gründe haben und ich will sie dafür auch weder kritisieren, das steht mir auch gar nicht zu. Ich glaube, es ist aber genau das, was ich glaube, was viele Frauen nicht wollen, so dazustehen. Ja, und das ist genau das, worum ich glaube, es wichtig ist, die Authentizität auch zuzulassen. Also auch eben anders sein zu können, wenn man sich in diesem Umfeld bewegt. Und deswegen wenn ich mich an einer Frau orientieren würde, die entsprechende Einfluss hat, dann müsste ich die finden, die eben auch authentisch und auch sie selbst geblieben ist. Und das kann ich nicht beurteilen, ob Angela Merkel das ist, aber auf mich macht sie nicht den Eindruck.
Gibt es Figuren, wo Sie sagen, mal, da, in die Richtung würde ich auch gerne gehen? Oder sehen Sie sich selber sogar als Pionierin auf dem Weg?
Ist sicherlich, also es gibt sicherlich in der Politik, allerdings nicht in Deutschland oder in der Schweiz, aber es gibt sicherlich viele Menschen, die einen tollen Weg genommen haben. Ich denke mal, wenn man einen außergewöhnlichen Weg nimmt, wie zum Beispiel Mahatma Gandhi ihn gegangen ist, das ist für mich etwas, was ich als Vorbild und beispielhaft bezeichnen würde. Da gibt es aber auch viele andere. Also ich denke, dass alle Menschen, die neue Akzente setzen und dabei authentisch geblieben sind, für mich es verdienen, dann auch als Vorbild für andere Menschen zu fungieren. Das steht jedem, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich persönlich fand das, was ich so über Mahatma Gandhi gesehen habe, sehr vorbildlich und auch sehr außergewöhnlich, wie er seine Ziele erreicht hat. Und in einer gewissen Weise bin ich sicherlich auch etwas anders als andere Führungskräfte. Und vielleicht mache ich damit auch ein bisschen Mut, anders sein zu dürfen oder besser gesagt, sich selbst leben zu dürfen.
Der Mahatma Gandhi ist, soweit uns bekannt ist, keine Musik einmal nicht aufgenommen. Vielleicht hat er Musik gemacht. Wir können keine Musik spielen von Mahatma Gandhi. Sie haben sich darum für Michael Jackson entschieden.
Ja.
Aber es ist auch eine Figur, die einen sehr speziellen Weg gegangen
ist. Ja, sicher. Also ich denke, es ist bekannt, dass er etwas öffentlichkeitsscheu war. Es hat ihn ja auch sein Leben, also wahrscheinlich auch sein Leben gekostet. Zumindest das, was man von ihm weiß. Er ist aber auch einen anderen Weg gegangen und ist sehr erfolgreich geworden, hat die Herzen der Menschen berührt. Und ich denke, er war ein besonderer Künstler, den es sicherlich auch in dieser Form nicht oft gegeben hat. Ja.
Dann hören wir uns den Michael Jackson an. Ja. Heal the World ist wieder eher ein Lied auf der pathetischen Seite.
Ja, das ist sicherlich vielleicht so ein bisschen auch die Erinnerung daran, dass wir am Ende alle irgendwo zusammengehören und dass jeder Einzelne eine Rolle hat und auch eine Aufgabe hat und dass man auch jeden Tag die Chance hat, sich selbst und auch sein Umfeld positiv zu inspirieren. Und vielleicht ist das deswegen, warum ich diesen Titel gewählt habe.
Petra Jenner. Ja. Chefin Microsoft Schweiz, frischgebackene Buchautorin. Danke vielmals für den Besuch hier bei uns im Fokus. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. And this place
ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.